Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Ausflug nach Iowa, wohin es die österreichische Schriftstellerin Stefanie Sargnagel verschlagen hat, an ein kleines College im Zuge eines Stipendiums. Die Autorin ist bei uns schon berühmt für ihren nüchternen Blick, knochentrockenen Humor und eine echt spitze Zunge. Und wie das also war und zuging im tiefen mittleren Westen der USA, davon erzählt Stefanie Sargnagel in ihrem Buch Iowa und gleich auch uns. Sie ist unser Gast in dieser Lesart. Hallo und willkommen allerseits. Iowa, mit diesem US-Bundesstaat im mittleren Westen verbindet auch unser landläufiger Snobismus tiefste Provinz, Felder bis zum Horizont, Pickup-Trucks, abgeranzte Diners, wo übergewichtige Männer in Flanellhemden mit geladenen Knarren sitzen. Jetzt könnte ein Buch namens Iowa uns diese Bilder vielleicht zurechtrücken, wenn es nicht gerade von Stefanie Sargnagel wäre, die preisgekrönte Autorin aus Wien, die in ihren Texten, Kolumnen und Büchern schon ihre Heimat furios zerlegt hat. Wollen wir mal sehen. Wir schalten nach Wien. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Sargnagel.
Guten Morgen. Hallo.
Jetzt habe ich schon ein ganzes Tableau an Iowa-Klischees entworfen. Was hatten Sie denn für eine Vorstellung, bevor Sie da hingefahren sind?
Naja, ich hatte gar nicht so besondere Erwartungen. Ich habe mir das ein bisschen offen gehalten. Ich wollte mir schon so ein paar Filme angucken oder Romane lesen, die vielleicht Iowa als Ausgangspunkt haben. Gibt's aber nicht so wirklich. Also es ist jetzt nicht das popkulturell bearbeitete Fleckchen der USA. Aber ja, man muss schon sagen, die meisten Klischees, die man so erwartet, die stimmen halt auch.
Meine Prägung ist ja der wunderbare Lasse Hallström-Film, Herr Gilbert Grape, irgendwo in Iowa, Johnny Depp und Leonardo DiCaprio, ganz jung waren die damals fast noch Kinder. Sie haben sich den Film dann dort auf dem Tablet angeschaut, ne?
Genau, das war so einer der wenigen Filme, die es dann doch gab. Und Spieler waren angeblich nicht direkt in Iowa, aber vielleicht in Illinois oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ja, genau, den haben wir uns dann dort angeschaut, um ein bisschen auch popkulturell einzutauchen. Aber meine Begleitung Christiane Rösinger meinte immer, der sei sehr unrealistisch, weil da ist immer viel zu viel los auf der Straße.
Ja. Weil gelandet sind sie in Grinnell, spricht man das so aus? Grinnell,
genau.
Eine Kleinstadt, eine Stunde Fahrt von der Hauptstadt Des Moines. Keine 10.000 Einwohner, aber ein feines, kleines, stinkreiches Liberal Arts College. Da sollten sie Creative Writing lernen. Und sie waren da eben zusammen mit Christiane Rösinger, haben sie schon genannt den Namen, also der Berliner Musikerin, Indie-Ikone. Wie hat man sie denn dort aufgenommen? Also Sie, die Königin von Wien, Christiane Rösinger, die Royals von Berlin, die Speerspitze feministischer Kunst.
Ja, also ganz bescheidene Selbstbezeichnung. Wir waren da natürlich eingeladen als so Künstlerinnen aus dem Ausland, die den überschaubaren Deutschstudentinnen, die es dort gab an dem College, ein bisschen was zu zeigen von so deutsch-österreichischer Kunst und Kultur. Und ja, natürlich wird man da eigentlich gut aufgenommen. Man wird ja auch ganz gut bezahlt, weil da gibt es einfach sehr viele Ressourcen, finanzielle. Und auch im Umfeld muss man sagen, also die Midwest-Menschen gelten ja als wahnsinnig freundlich. Es gibt ja auch den Begriff Iowa Nice. Und ich bin ja eher so von österreichischen Habitus beeinflusst. Ich glaube immer, wenn ich in so eine Kneipe gehe in einer kleinen Stadt, dann werde ich erstmal feindselig betrachtet und alle planen schon so meinen Mord oder sowas. Aber dort ist das natürlich ganz anders. Also da gibt es so eine sehr naive, offene Freundlichkeit. Genau, also wir wurden gut aufgenommen, würde ich mal sagen.
Ich meine, Sie als Hardcore-Raucherin war vermutlich eine harte Naht. Auf dem Campus durfte man nicht mal draußen rauchen.
Ja, also Rauchen ist auch ein Klischee, aber sehr verpönt, also vor allem eher in den sehr gebildeten Milieus, und dadurch macht das Rauchen aber auch wieder mehr Spaß, weil es mehr so ein Statement ist. Also man hat dann nicht das Gefühl, man ist jetzt irgendwie so ein Loser, der sich halt nicht unter Kontrolle hat, sondern man hat das Gefühl, man ist so ein Punk, der halt so zeigt, dass man auch wild und verrückt sein kann und einfach Ketten rauchen. Und genau, das Rauchen macht wieder richtig Spaß, wenn man dort ist. Ja.
Und am College, die Studentinnen und Studenten, wie waren die so?
Naja, diese kleinen Colleges sind teilweise sehr international. Also dort das sind ganz junge Menschen zwischen 18 und 22 und die kommen von überall aus der Welt. Also da waren ganz viele Menschen aus Indien, aus Korea, aus China auch. Was ich auch noch bis zum Schluss nicht so ganz verstanden habe, warum so ganz reiche Chinesinnen dann in so ihre Kinder in so ganz liberale Institutionen stecken, weil das ja natürlich für die Rückkehr dann auch nicht wahrscheinlich den besten Ruf verursacht. Aber ja, genau. Also es ist wahnsinnig weltgewandt und international ausgerichtet. Und die Umgebung halt gar nicht. Das ist halt irgendwie ganz interessant, diese Clashes in so amerikanischen College-Städten. Genau, das
ich
ist halt
meine,
ein amerikanisches Phänomen.
So 70.000 Dollar jährliche Studiengebühren, hey, das muss man sich auch erstmal leisten können, ne? Waren das alles dann so rich kids?
Ja, also ich meine, das ist halt in den USA oftmals so, dass es eben sehr teuer ist und man sich halt bis ins Alter verschuldet. Natürlich waren es dann oft wohlhabende Leute. Es gibt auch schon auch Stipendiensysteme, gerade für Minderheiten und so weiter. Aber im Großen und Ganzen muss man sich das natürlich leisten können.
Was haben Sie denn beigebracht, Creative Writing-mäßig? Wie lief denn der Unterricht?
Naja, es sind ja keine Muttersprachler. Insofern muss man jetzt auch nicht erwarten, dass sie da jetzt großartige Texte produzieren. Aber ich habe versucht, ein bisschen so das humoristische Schreiben als Thema aufzugreifen. Genau, und habe dann so versucht, so Anekdoten mit ihnen zu schreiben, Witze, groteske Gedichte. Ich habe so viel theoretisch über Humor gesprochen, aber habe dann schnell gemerkt, das ist extrem langweilig, über Humor zu reden und es so zu analysieren. Und ich wollte es eigentlich eher lustig gestalten. Also das habe ich daraus gelernt, über Humor reden ist leider
ist
sehr langweilig.
Ist ja ein heikles Feld auch bei uns. Ja, man macht ja kaum noch Witze, weil man sozusagen irgendjemand sich beleidigt fühlt. Wie war es denn so mit der Wokeness am College? Heißt ja immer, aus Amerika kommt es und man muss da als Dozent und Dozentin aufpassen wie ein Luchs, ein falsches Wort und man ist fällig.
Ja, ich glaube allerdings, das hängt mehr damit zusammen, dass das halt so elitäre Institutionen oft sind, wo man eben so viel zahlt und die wahnsinnig abhängig sind von ihrem Ruf. Also ich meine, so in so einem liberalen Umfeld gibt es natürlich so eine gewisse politische Korrektheit, die auch positiv ist, dass man sich ein bisschen bewusst ist so bei zwischenmenschlichen Diskriminierungen. Aber es ist halt viel gewichtiger natürlich, wenn Studentinnen halt 70.000 Dollar zahlen und man halt wahnsinnig abhängig ist auch von diesem Ruf, dass da Leute aus internationalen, internationale Studierende da auch kommen. Genau, und natürlich Witze sind immer ein kleines Minenfeld und immer eine gute Art, Normen zu überprüfen und wie streng sie ausgeführt werden. Mhm. Ja.
Anfangs schreiben Sie mal, Frau Sargnagel, je länger ich in dieser Gegend bin, desto klarer wird, dass jedes Detail aus den Simpsons, also der TV-Serie, brillant verarbeitete amerikanische Realität ist. Also die Simpsons sozusagen, die großartige Serie mit diesem schrägen Humor, was ist denn da so realistisch?
Naja, jedes Geschäft, jeder Straßenzug, jeder Charakter ist mir mehr oder weniger in irgendeiner Form begegnet. Also es gab zum Beispiel eine Kneipe, in die ich gern gegangen bin, so die einzige, sag ich mal, Neighborhood-Bar-Absturzkneipe in der Gegend. Das war das Rabbits, das hieß auch Rabbits Tavern, so wie Moe's Tavern. Drinnen war ein Stammgast, der hieß tatsächlich Homer. Und an der Bar gab es Eier im Glas, also so ein großes Fass eingelegter Eier, haargenau wie in den Simpsons. Auch der Jebediah Springfield, der Gründer von Springfield in den Simpsons, ist sehr ähnlich ein bisschen wie der Gründer von Grinnell. Also es war irgendwie alles plötzlich sehr einleuchtend für mich, diese Karikatur von den USA. Also ich habe sie eins zu eins so erlebt.
Apropos, also Ihr großes Talent beim Schreiben sind Bar-Szenen. Ne? Da gab es an mehreren in Grinnell, aber sie hat das Rabbits haben Sie jetzt schon genannt. Das beschreiben Sie herrlich, super naturalistisch. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in so einem amerikanischen Film, ne? Da mit der Werbung und der Musik, dem Billardtisch. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, man muss anfangs seine Kreditkarte am Tresen abgeben. Was ist denn das für eine Nummer? Habe ich noch nie gehört.
Ja, das ist in den USA anscheinend sehr üblich, dass man so ein Tab öffnet, man legt seine Kreditkarte in ranzigen Kneipen einfach hinten an den Tresen und dann wird das halt so abgebucht und alle scheinen da so ein blindes Vertrauen zueinander haben, dass das jetzt nicht irgendwie missbraucht wird.
Also ich hätte halt sofort Angst, dass meine Kreditkarte weg ist oder so. Ich kann ich mir in meiner Kneipe in Neukölln kaum vorstellen.
Ja, aber da liegen immer so 10 Kreditkarten und das ist, ja.
Sie sind
und
ja auch,
wenn das Barpersonal sehr unzuverlässig aussieht, moralisch.
Sie haben natürlich auch die Chance beim Schopf ergriffen, in der Gegend rumzufahren, hatten dann auch ein Auto und ihre Mutter ist noch zu Besuch gekommen. Da haben sie so ein bisschen ja, US-Tourismus gemacht. Was war denn das für ein Gefühl bei Ihnen?
Ja, also natürlich, ich habe eigentlich keinen Führerschein, also ich war anfangs wirklich wahnsinnig gefangen. Ich bin in einer Stadt aufgewachsen und habe zum ersten Mal das verstanden, was es bedeutet, immobil zu sein, am Land sozusagen. Und ja, dieses Roadtrippen durch die USA hat halt nochmal ein ganz eigenes Flair. Es gibt ja diese Roadside-Attractions, es gibt in jeder kleinen Stadt irgendeine ganz kuriose Sehenswürdigkeit wie das größte Popcorn der Welt. Und es hat alles so einen seltsamen, surrealen Flair, wenn man da so durchrollt, vor allem durch die ländliche USA. Das kann ich eigentlich sehr empfehlen. Ja, ich muss auch sagen, Iowa, also es ist jetzt, man darf jetzt auch nicht erwarten, dass es eine total komplexe Gesellschaftsanalyse der USA ist. Ich war auch noch nicht so lange dort. Es ist mehr so ein Zustand, Iowa, irgendwie so. Ich finde, es hat auch so einen lautmalerisch, so einen Klang, genauso wie ich es anfühlt, so Iowa, so ein Rumeiern und sich ein bisschen langweilen. Ja,
Rumeiern. Genau. Ja, Christiane so Rösinger hat ja bei dem Buch jetzt auch mitgemacht, das heißt so mit Richtigstellungen, unten so auf der Seite kursiv gesetzt, schreibt sie so, immer so, wie kommentiert sie das so? Wie lief das zwischen Ihnen beiden? Es war ja auch immer so ein Humor, Altersabstand, 30 Jahre, die eine guckt so, die andere guckt so auf das Land.
Ja, also Christiane Rösinger ist eben 30 Jahre älter wie ich, habe aber trotzdem selten das Gefühl, ich bin jetzt wirklich mit einer älteren Person zusammen, außer wenn sie halt manchmal so mürrisch ist, aber ich glaube, das war sie mit 30 auch. Sie ist halt wahnsinnig trotzig und sehr widerständig und man kann sich halt darauf verlassen, egal was man sagt, beobachtet oder welchen Gedanken man gerade hat, sie wird einem widersprechen. Und das ist, ich mag das sehr gerne eigentlich an Freundschaften, wenn der andere mir die ganze Zeit was entgegensetzt und eigentlich mir die ganze Zeit erzählt, dass ich falsch liege. Das bietet immer eine interessante Reibung. Und bei Christiane Rösinger kommt dazu noch ein sehr böser Humor, der einen nicht schont. Und ja, das ergibt dann immer ganz.
Ja, da nehmen Sie sich aber beide echt Nixe. Würden Sie denn, Frau Sargnagel, wieder hinfahren in die USA? Vielleicht anderswohin, wenn die nächste Einladung kommt?
Schon, ja. Ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht von so Kalifornien. Da habe ich mir irgendwie ganz was anderes erwartet, weil immer wenn Künstlerinnen oder so erzählen, sie waren in Los Angeles, dann klingt das so wahnsinnig glamourös und als hätten sie dort was total Tolles erlebt und als wären sie total gewichtig und international anerkannt und dann kommen sie noch nach Los Angeles und es ist halt so eine riesen Obdachlosenepidemie in den USA und das erzählt fast niemand und ich war total erschüttert, wie es so wirkt, als hätte man da einfach die Psychiatrien der USA auf die Straße geleert und würde die Leute komplett sich selbst überlassen. Also es war eigentlich ein bisschen deprimierend. Aber ich würde schon wieder in die USA und ich finde tatsächlich am reizvollsten das Herumfahren mit dem Auto durch die ländlichen Bundesstaaten. Das war eigentlich irgendwie am romantischsten. Mhm. Allerdings bräuchte ich halt einen Führerschein, weil anders geht's nicht.
Ja. Was haben Sie von diesen 2 Monaten mitgenommen? Also vielleicht ein ganz neuer Blick oder ach na, doch viel bestätigt worden von den Vorstellungen oder von den Klischees, die man so im Kopf hat oder so? Oder Sie sagten, nee, jetzt habe ich wirklich was gelernt.
Also ich meine, die USA ist jetzt nicht so ein sehr unbearbeitetes Feld. Man kann schon sagen, dass so jedes Detail der Alltagskultur oder der politischen Kultur oder der Gesellschaft wurde schon irgendwie verarbeitet und beobachtet. Also man wird da jetzt nicht die neuesten Erkenntnisse finden wahrscheinlich. Aber ja, was mich schon am meisten beeindruckt hat, ist eben, dass es für mich schon so ein bisschen wie so eine kapitalistische Dystopie war, so wie eine Gesellschaft halt aussieht, wenn man sehr wenig Sozialsystem hat. Das ist schon etwas, wo man sich dann, wenn man zurück zu Hause ist, sich denkt, puh, man muss sich schon wirklich dafür einsetzen, dass gewisse Dinge als Standard erhalten bleiben. Also ich weiß noch, wie ich in Wien angekommen bin. Ich habe damals in so einem bisschen Junkie-Viertel gelebt und dann habe ich mir die Drogensüchtigen angeschaut und dachte mir, Wahnsinn, die sehen alle so gesund aus und gepflegt und hatten alle Schuhe, gute Schuhe, geschnittene Nägel, sie hatten Zähne, sie hatten eine Betreuungsstelle in der Gegend und dachte mir, das ist schon schön, dass es irgendwie Konsens ist in der Gesellschaft, dass man sich auch um Leute kümmert, die jetzt vielleicht nicht in 5 Jahren wieder arbeitsfähig sind, sondern das Leben halt an sich wertvoll ist halbwegs und dass man sich dafür schon einsetzen muss, weil es wird ja überall eher schlechter mit diesen Zuständen. Genau.
Vielen Dank, Frau Sargnagel, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Und ja, danke auch.
Iowa, ein Ausflug nach Amerika, ist bei Rowohlt erschienen mit 304 Seiten für 22 Euro. Schöne Weihnachtszeit Ihnen. Alles Liebe. Und nun zu einem Meinungsstreit, der in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht hat. Im Zentrum die russisch-amerikanische Essayistin Mascha Gessen. Sie bekam am vergangenen Samstag den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken, aber nicht wie geplant im prächtigen Bremer Rathaus vor großem Publikum, sondern in einer kleinen Hinterhofgalerie. Vorausgegangen war, dass der Bremer Senat sowie die Heinrich-Böll-Stiftung, die den Preis gemeinsam vergeben, sich von der Preisverleihung zurückgezogen hatten. Wegen eines Essays, den Mascha Gessen Anfang Dezember im Magazin New Yorker veröffentlicht hatte. Und darin verglich sie die Situation im Gazastreifen mit einem jüdischen Ghetto in der Nazizeit. Eine scharfe Debatte war logisch die Folge. Auch wir haben darüber berichtet. Und auch die Heinrich-Böll-Stiftung sah sich ihrerseits in der Kritik und lud nun gestern Abend Mascha Gessen zu einem öffentlichen Gespräch in Berlin ein. Thomas Fitzel war für uns bei der Veranstaltung.
Die Heinrich-Böll-Stiftung wollte mit dieser Veranstaltung Risse notdürftig kitten, die sich auch durch die eigene Organisation zogen, steht aber jetzt vor einem gewaltigen Scherbenhaufen. Dass es für den Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, Imme Scholz und Jan-Philipp Albrecht, die sich tapfer der Diskussion stellten, mehr als nur schwer werden würde, das wurde schon bei der Begrüßung von Mascha Gessen deutlich.
Wir sind heute hier, da am letzten Samstag der Hannah-Arendt-Preis an Mascha Gessen verliehen wurde.
Lang anhaltender Applaus für Mascha Gessen. Und damit war klar, die überwiegende Mehrheit der Anwesenden dieser schnell ausgebuchten Veranstaltung, die noch in einem zweiten Saal übertragen wurde, stand eindeutig hinter Mascha Gessen. Und das Urteil über die Absage der Preisverleihung und wie wenig klar und eindeutig sich dabei die Heinrich-Böll-Stiftung verhalten hatte, war ebenso unzweideutig.
Und ich muss sagen, ich habe mich noch nie so geschämt. Geschämt darüber, dass eine Organisation, die für Menschenrechte und für Meinungsfreiheit steht.
Hartmut Bäumer, der sich so im Anschluss äußerte, war selbst vor einigen Jahren noch Mitglied im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung gewesen. Und ihm schlossen sich viele an. Die Schriftstellerin Esther Dischereit, die herausragende Vermittlerin osteuropäischer Literaturen Katharina Rabe oder die südafrikanische jüdische Künstlerin Candice Breitz. Das war aber schon am Ende. Eigentlich sollte es ja vorab um den Essay im Magazin New Yorker von Mascha Gessen gehen, was darin unter Umständen eine rote Linie überschritten hat oder auch nicht. Jan-Philipp Albrecht meinte, dass der Vergleich von Gaza mit einem Ghetto während der NS-Zeit nicht angemessen sei, betonte aber nichtsdestotrotz die Möglichkeit des Dissens als Voraussetzung für ein Gespräch.
Und das ist wichtig, dass wir auch in der Lage sind, uns zu widersprechen, Dissens zu haben und dass jemand auch sagen darf, also ich akzeptiere deine Meinung, ich diskutiere auch gerne mit dir darüber, aber eine Plattform biete ich dir dafür jetzt nicht unbedingt.
Damit war ungewollt ausgesprochen, dass die Debatte in keinem machtfreien Vakuum stattfindet, sondern die einen eben die Macht haben, Plattform anzubieten oder nicht. Mascha Gessen, der teilweise unterstellt wurde, fahrlässig zu vergleichen und damit die Schrecken der Ghettos zu relativieren, was angesichts Gessens eigener damit verbundener Familiengeschichte reichlich absurd ist, zitierte daher am Anfang erst einen Augenzeugenbericht von der Liquidierung des Warschauer Ghettos.
Der Grund, warum ich glaube, dass der Vergleich wichtig ist, ist, dass ich Ansprache glaube. Ich glaube, dass wenn wir schlechte Metaphern verwenden, dann verstehen wir nicht, was wir sehen. Wir haben oft das Wort Freiluftgefängnis benutzt für Gaza. Ich weiß aber gar nicht, was ein Freiluftgefängnis ist. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann hilft es uns nicht, um das zu erklären.
That actually, if you think about it, doesn't help explain what it is.
Doch viel entscheidender, ob man damit ein besseres Analyseinstrument erhält oder auch nicht, war doch Gessens Satz, worin sich das Ghetto von Warschau etwa und Gaza dann doch fundamental unterscheiden.
The biggest difference between Gaza and the Jewish ghettos in Nazi-occupied Europe is that most Gazans are still alive and the world still has an opportunity to do something about it.
Der größte Unterschied bestehe darin, dass die Einwohner von Gaza zum größten Teil alle noch am Leben seien und die Welt immer noch daher die Chance habe, sie zu retten. Denn das macht doch die Intention von Gessens Essay aus, wenn am Ende gesagt werden kann, nein, es endete nicht in der Liquidierung von Gaza und der Vergleich war daher falsch. Dem hatten Imme Scholz und Jan-Philipp Albrecht nur wenig entgegenzusetzen. Hilflos wirkte stattdessen der Versuch ihrer Positionierung. Als Imme Scholz etwa von Mascha Gessen wiederum nach ihrer Haltung befragt, nur auf die Traumatisierungen verwies.
Was unsere Büroleitungen heute berichtet haben, ist, dass der Effekt auf die Gesellschaften eine Traumatisierung ist. Und zwar in Israel durch diese Erschütterung des Sicherheitsversprechens und in Ramallah und Gaza natürlich durch diese Gewalterfahrung und den massenhaften Tod.
Mascha Gessen interessiert im Augenblick auch nicht die Frage nach der Hamas, sondern allein das Elend jetzt in Gaza.
I think at the moment,
das, was dringend ist, also für die Menschlichkeit, ist nicht Hamas. Es ist, was passiert in Gaza.
It is what is happening to Gaza.
Der Debattenraum aber, das wurde deutlich, muss geöffnet werden. Es wird zu viel aus falscher Rücksichtnahme über die aktuellen Missstände und durchaus auch Kriegsverbrechen geschwiegen.
Der Abend bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin mit der Essayistin Mascha Gessen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da blättern wir jetzt in einem neuen Bilderbuch aus Belgien. Von dort kommt die Autorin Anne Erbots, die inzwischen sehr populär ist, in viele Sprachen übersetzt, preisgekrönt für ihre Arbeit. Zu Hause bei Hadik und Mietzke heißt ihr jüngstes Buch, das es jetzt auch auf Deutsch gibt. Und unsere Kritikspezialistin für die ganz kleinen Leserinnen und Leser, das ist natürlich die Silvia Schwab. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Wer sind denn Hadik und Mietzke?
Ja, Hadik, das ist, wie es hier heißt im Bilderbuch, ein hübscher Rüsselkäfer mit ganz, ganz langer Nase. Und Mietzke ist dann natürlich, kann man sich denken, ein Kater. Die beiden wohnen gemeinsam in einem Baumhaus mitten im Wald. Draußen fällt unablässig der Schnee, drinnen aber genießen die beiden ihr gutes Leben mit Kaffee und Kuchen, mit Ofen und ganz großer Gemütlichkeit. Hadik, der Käfer, liest und liest und liest ein Buch nach dem anderen. Mietzke dagegen räumt auf, guckt aus dem Fenster, sitzt im Sessel, träumt vor sich hin und seufzt. Und man kann sich schon denken, Mietzke langweilt sich.
Das hört sich nach einer mummelig kuscheligen Winterstimmung an. Man passiert denn auch was? Trägt sich etwas zu am warmen Ofen, damit sich die Mietzke nicht mehr langweilt?
Ja, und damit sich auch die Kinder nicht langweilen. Ne? Ja, irgendwann bemerkt nämlich der lesende Käfer, dass es dem Freund langweilig ist. Er unterbricht seine Lektüre und liest ihm etwas vor. Und das gefällt dann dem Kater so gut, dass er nun vorsichtig selbst ein Buch in die Hand nimmt. Er beginnt darin zu blättern, es anzuschauen, schließlich zu lesen, ist total eifrig bei der Sache und irgendwann unterhalten sich die beiden sogar darüber. Und am Schluss ist es dann umgekehrt. Hadik, der Käfer, schaut aus dem Fenster und Mietzke ist ganz vertieft in ein Buch. Und danach fallen sie dann in Schlaf zwischen riesigen Bücherstapeln gemütlich in Kissen gekuschelt.
Oho, es geht also um das Lesen als wichtige und wohltuende Beschäftigung. Ja, das ist die Botschaft. Wie kommt das rüber? Also so als pädagogische Zeigefinger, schön lesen, Kinder, ist was ganz Tolles.
Nee, eben gerade nicht. Und das ist das Tolle an diesem Buch. Dieser grundlegende Gedanke, dass das Lesen wichtig ist, dass es gut tut, dass es Spaß macht, der wird eben nicht an die große Glocke gehängt. Also der kommt auch nicht als Botschaft rüber, sondern wir erfahren, wir erleben das sozusagen mit Mietzke, wie nebenbei. Und interessant ist nun eines, wir als Leser und Betrachter können den beiden Tieren über die Schulter schauen und einzelne Titel und Bilder von den Büchern, die sie da lesen, auch selbst sehen. Also sie lesen zum Beispiel die slawische Märchen von Baba Yaga, den Klassiker Moby Dick, ein Vogelkunde-Sachbuch. Da ist die Seite mit dem Rotkehlchen zauberhaft gemalt, aufgeschlagen. Es gibt einen Comic, es gibt ein Kochbuch und dann auch ein wunderschönes Bilderbuch mit aquarellierten Unterwasserbildern. Also es ist eine ganz breite Palette von Lesestoff, den die beiden da vor sich haben.
Moby Dick, das ist doch nichts für Kinder.
Ja, naja, man fordert Kinder, damit sie dann ein bisschen irgendwann später ein bisschen sich da bilden oder Erfahrungen machen. Und es hat halt auch Illustrationen, die sieht man dann eben.
Ich weiß noch, als ich Moby Dick irgendwie mit 12 Jahren nahm, da habe ich den Film im Ohr gehabt und dann las ich das Buch, das stinkt langweilig. Aber Silvia Schwab, wie erzählt denn die Anne Erbots diese Geschichte? Was macht sie anscheinend so besonders? Die Autorin ist ja mittlerweile so berühmt geworden durch ihre Erzählweise.
Also für mich sind es zwei Punkte. Der eine ist, vermenschlichte Tiere können ja schnell kitschig wirken oder albern. Und Anne Erbots gleitet nie ab ins Süßliche. Also davor bewahren sie der sehr knappe, der sehr sparsame, klare Text und dann eben die vielen Bilder, die in ganz unterschiedlicher Technik gestaltet sind. Und das ist jetzt die zweite Besonderheit. Diese Bilderbücher, die Hadek und Mietzke anschauen und die wir ja auch als Betrachter sehen können, die gehören ja zu ganz unterschiedlichen Genres. Und da gibt es zauberhaft leuchtende Aquarelle zum Beispiel in dem Unterwasserbuch. Da gibt es zarte Tuschezeichnungen in einem Kochbuch. Da gibt es deftig bunte Hexenszenen bei der Baba Yaga und knallige Cartoons. Also jedes Bilderbuch im Bilderbuch ist anders gestaltet, hat eine eigene Technik, hat einen eigenen Stil, eigenen Ausdruck. Und das ist doch schon erstaunlich, wie vielseitig diese künstlerische Begabung von Anne Erbots ist.
Wobei man hier auch die Illustratorin erwähnen sollte, ne?
Ja, das ist sie ja selber. Sie hat dieses Buch geschrieben und gezeichnet. Sie ist also eine Bilderbuchmacherin.
Sehen Sie, da habe ich das falsch gelesen. Ich dachte, das ist die Übersetzerin wahrscheinlich dann, ne? Ich habe verwechselt. Entschuldigen Sie bitte. Silvia, also das hört sich nach einem rundum gelungenen Weihnachtsbuch an. Perfekt fürs Vorlesen unterm Weihnachtsbaum.
Unterm Weihnachtsbaum, vor dem Weihnachtsbaum jagt, im Bett. Ich finde unbedingt, das Buch erzählt eben eine ganz einfache Geschichte auf so leise, so augenzwinkernde Weise, dass man auch erst beim zweiten Lesen die Bedeutung seiner Aussage realisiert. Nämlich, dass das Lesen glücklich macht, dass es klug macht. Und dieses Buch ist wirklich eine Liebeserklärung an das Buch, an das Lesen. Und künstlerisch ist es eben so klar gemacht, so schön gestaltet, auch farblich übrigens so stimmungsvoll, dass auch Kinder, die noch gar nicht lesen können, also diese Liebeserklärung sofort verstehen.
Zu Hause bei Hadek und Mietzke, das neue Bilderbuch von Anne Erbots, jetzt im Gerstenberg Verlag erschienen. Mit 44 Seiten, 16 Euro der Preis, empfohlen für Kinder ab vier Jahre. Und uns hat es Silvia Schwab ans Herz gelegt. Schönen Dank Ihnen, auch eine schöne Weihnachtszeit Ihnen.
Danke Ihnen auch.
Und die Besprechung von Silvia Schwab mit allen Buchangaben, die lesen wir wie immer in Ruhe nach im Netz unter deutschlandfunkkultur.de.
Adventskalender. Ich bin Dorothea Westphal aus der Literaturredaktion im Deutschlandfunk Kultur und ich verschenke Rezitativ von Toni Morrison. Diese Erzählung liegt 40 Jahre nach Erscheinen jetzt erstmals auf Deutsch vor und war für mich eine großartige Entdeckung. Zwei Mädchen aus armen Verhältnissen, Twyla und Roberta, begegnen sich als Achtjährige in einem Kinderheim. Sie freunden sich an, verlieren sich später aber aus den Augen. Als Erwachsene treffen sie sich zufällig einige Male wieder, zuletzt bei der Demonstration vor einer Schule für schwarze und weiße Kinder. Doch hier stehen sie auf verschiedenen Seiten, denn die eine ist schwarz, die andere weiß. Nur welche von beiden ist welche? Diese Frage löst Toni Morrison, die vor 30 Jahren als erste schwarze Autorin den Literaturnobelpreis erhielt, nicht auf. Stattdessen spielt sie mit unseren Wahrnehmungen, Stereotypen und Vorurteilen. Beständig tappen wir beim Lesen in Fallen, meinen es endlich zu wissen, um wenig später wieder verunsichert zu werden. Ein geniales Experiment, das unser Bedürfnis danach zeigt, anhand von körperlichen Merkmalen, Essens- oder Musikvorlieben sowie gesellschaftlicher Stellung der Hautfarbe der Mädchen auf die Spur zu kommen. Gleichzeitig wird deutlich, wie lächerlich diese Versuche der Zuordnung sind. Dieses verblüffende Buch schenke ich meiner Freundin Karin, mit der ich zusammen Amerikanistik studiert habe. Erinnerst du dich noch an die Lesung von Morrison im damaligen Amerikahaus in Berlin? Und an die Aura, die von ihr ausging, als wir, nachdem wir anschließend lange in der Schlange gewartet hatten, endlich ziemlich sprachlos vor ihr standen? Rezitativ, übersetzt von Tanja Handels, erschienen im Rowohlt Verlag, ist schlichtweg brillant.
Noch bis zum Sonntag, bis Heiligabend. Unser Adventskalender hier im Programm.